ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Ich habe eine Frage. Kennen Sie den Apostel der Pommern? Unter diesem Namen ist in den Geschichtsbüchern ein berühmter Bischof aus dem Mittelalter bekannt. Gemeint ist damit niemand anderes als Otto von Bamberg. Dieser hat sich vor 900 Jahren zweimal auf eine lange und beschwerliche Reise von Bamberg aus in das heutige Pommern begeben, um dort den christlichen Glauben an die slawische Bevölkerung zu verkünden. Das Besondere an seinen Missionierungen, sie liefen friedlich ab und haben deshalb die Region Pommern bis heute geprägt. In diesen Kunstkarten begeben wir uns auf die Spuren des sogenannten Apostels der Pommern und versuchen zu klären, was an diesem fränkischen Bischof und seinen beiden Missionsreisen nach Pommern so besonders war. Mein Name ist Christian Peplow. Schön, dass Sie dabei sind.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Wer auf die Insel Usedom fährt, genauer in die Stadt Usedom, der entdeckt dort ein Granitkreuz auf dem Schlossberg. Dieses wurde 1928 aufgestellt und soll an den ersten Pfingstfeiertag des Jahres 1128 und damit an die zweite Reise zur Christianisierung Pommerns durch Otto von Bamberg erinnern. In Vorpommern gibt es bis heute weitere Spuren. An der Bundesstraße von Gützko nach Stolpe an der Peene findet sich vor dem Ort der Wartislaw-Gedenkstein das älteste Zeugnis der Missionierung in dieser Region. Im Ort Stolpe dann die Ruine des ältesten Klosterbaus in Pommern. Außerdem erinnert hier die Wartislaw-Gedächtniskirche aus dem 19. Jahrhundert an die Zeit um 1128. Das Relief zeigt Otto und Wartislaw beide kniend und den Segen Christi empfangt. Der Missionar und Bamberger Bischof Otto prangert vor 900 Jahren in Pommern heidnische Bräuche an, wie viel Weiberei, das Töten neugeborener Mädchen, Zauberei und Wahrsagerei, Götzendienst und den Bau von Götzentempeln. Das Christentum sollte dem Einheit gebieten und mehr gesellschaftlichen Fortschritt nach Pommern bringen.
Ich hatte einmal vor geraumer Zeit vorgeschlagen, dass man, wenn man eine Landesausstellung zu Otto von Bamberg ins Auge fassen sollte und sich wirklich auch dazu bekennt, auch seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern dazu bekennt, dass man diese Ausstellung vielleicht wirklich Ottos Pommern nennen sollte. Und zwar in diesem doppeldeutigen Sinne, weil unser Wissen, das wir über diese Zeit, über die Menschen in Pommern haben, verdanken wir Ottos Wirken. Das heißt also, wäre dieser Bischof nicht hier gewesen, wäre er nicht erfolgreich gewesen, wäre sein Leben ob dieses Erfolges nicht dokumentiert worden, mit dem Ziel, ihn dafür auch heilig sprechen zu lassen, wüssten wir über die Verhältnisse entlang der südlichen Ostseeküste bei den westslawischen Stämmen, die hier damals gelebt haben, wüssten wir denkbar wenig. Das Wenige, was wir außerhalb dieser Lebensbeschreibung des heiligen Otto wissen, das stammt aus Urkunden, aus chronikalischen Überlieferungen. Aber es sind so fragmentierte Informationen, die wir bis zu dieser Zeit, bis in die 1120er Jahre über diesen ganzen Raum aus dieser Zeit davor haben, dass sich kein wirklich ganzheitliches Bild ergibt. Dass uns die Struktur dieses westslawischen Volksstammes der Pomoranen und der von ihnen dann westlich der Oder unterworfenen Lutizen vor Augen treten, sodass wir also ein Gefühl dafür bekommen, wie auch die geografische Ausdehnung dieses Territoriums gewesen ist, dass wir also aus dieser Zeit eine Momentaufnahme bekommen. Das verdanken wir wirklich diesen Lebensbeschreibungen und diesem Wirken, das Otto dort vollbracht hat, das in diesen Lebensbeschreibungen festgehalten wurde. Das heißt also, diese Momentaufnahme am Übergang des heidnischen, vorchristlichen Pommern zu dem, was dann eben das Herzogtum Pommern wurde, ab diesem Zeitraum, das ist eben wirklich mit dem Leben und Wirken dieses Mannes verbunden.
Erklärt der Historiker Heik Porada. Der Honorarprofessor für historische Geographie an der Universität Bamberg hat zum heiligen Otto geforscht und ist sich in einer Sache sehr sicher. Dass wir uns heute weitgehend unbefangen den Missionierungen Pommerns vor 900 Jahren nähern können, hat mit einem besonderen Umstand zu tun. Beide Missionsreisen Ottos liefen friedlich ab, ohne Gewalt, ohne Feuer und Schwert. Otto wollte kein Bild hinterlassen, das zum Beispiel an das Auftreten des Deutschen Ordens in Preußen oder im Baltikum erinnert und schon gar nicht an die blutige Mission, wie es der erste Kreuzzug war.
Otto hat eine friedliche Mission vollbracht und das gehört vermutlich zu den Sachen, die uns in unserer heutigen Zeit und in der Rezeption seines Wirkens wahrscheinlich am wichtigsten sind, dass wir es hier mit einem friedlichen Missionar zu tun hatten. Er hat es geschafft, sie im positiven Sinne zu überwältigen und immerhin dieses weitgestreckte Gebiet, in dem die Pomoranen eben die Herrschaft ausübten als westslawisches Volk, das eben innerhalb kürzester Zeit zum Christentum zu führen. Wir dürfen da keine Illusionen haben. Natürlich haben heidnische Gebräuche, heidnische Vorstellungen noch über viele Generationen weiter existiert, sind auch im Bewusstsein dieser Menschen geblieben. Aber das Werk, das Otto vollbracht hat, führte letztlich ein Jahr nach seinem Tod dazu, dass ein pommersches Bistum gegründet wurde, das dann seinen ursprünglichen Sitz in Wollin hatte, danach nach Usedom verlagert wurde und von Usedom letztlich dann eben nach Kamin kam und dann genau durch dieses Wirken Ottos eben nicht den benachbarten Erzbischöfen unterstellt wurde, sondern dass es direkt dem Papst unterstellt wurde und Pommern, die pommersche Kirche, damit in Mitteleuropa wirklich eine Sonderstellung innehatte.
Dass die Missionen friedlich abliefen, dass Otto von Bamberg eine aus historischer Sicht positiv besetzte Figur ist, sei ein absoluter Glücksfall der Geschichte. Denn das mache es für die Menschen heute einfacher, sich mit ihrer Landesgeschichte, ob auf deutscher oder polnischer Seite, auseinanderzusetzen, ist sich Heik Porada sicher.
Und gerade die zurückliegenden Wochen und Monate haben ja immer wieder gezeigt, bei den vielen Veranstaltungen, die es zu diesem Themenkreis mittlerweile gegeben hat, gerade auch in der Verbindung zu unseren polnischen Nachbarn, die Otto auch für sich entdeckt haben in den zurückliegenden Jahren, macht es eben möglich, ihn als eine einerseits völkerverbindende Brücke zu sehen in der heutigen Zeit, aber eben auch als eine Brücke für Menschen, die eben sich beispielsweise auch in Bamberg für diesen bedeutenden Patron ihrer Kirche und ihrer Stadt eben interessieren.
Vor allem Ottos Persönlichkeit spielt dabei als positives Vorbild eine große Rolle. Er selbst wird in den wenigen vorhandenen Darstellungen seiner Person gerne als jugendlicher und selbstbewusster Mann präsentiert. Hin und wieder mit vollem Haar und einem Bart, wie in einer Darstellung in der Bamberger Michaelskirche oder an dem Standbild am Bamberger Ottoplatz zu erkennen ist. Nicht selten ist er dabei mit einer prächtigen Tracht bekleidet. Er gilt als Schutzpatron bei Fieber und Tollwut. Und es macht keinen Unterschied, ob sich die katholische oder evangelische Kirche mit ihm beschäftigt, denn bis heute wird dem heiligen Otto sowohl in Polen als auch in Deutschland mit Respekt gedacht. An einem kalten und nebligen Dienstagabend im Januar füllt sich der Bürgerschaftssaal im Greifswalder Rathaus. Schnell wird klar, die vorhandenen Sitzplätze reichen nicht aus. Stühle müssen herbeigeholt werden, damit alle Gäste einen Platz finden. Es ist ein Jahr der Jubiläen. Der 150. Todestag von Fritz Reuter fällt in den Juli. Die Stadt Greifswald gedenkt seit Jahresanfang umfangreich dem 250. Geburtstag des Romantikmalers Caspar David Friedrich. An diesem Abend geht es allerdings nicht um Caspar David Friedrich, nicht um Fritz Reuter und auch nicht um eines der anderen berühmten Landeskinder Vorpommerns. Wer hier so viele Menschen zu einem Vortrag in das Rathaus der Stadt Greifswald zieht, ist ein Heiliger. Ein Bischof aus Bamberg. Es geht um den Apostel der Pommern. Es ist die Auftaktveranstaltung zu einem Doppeljubiläum. Vor 900 Jahren reist Otto von Bamberg innerhalb von 4 Jahren zweimal in den Norden. Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder eröffnet das Gedenkjahr mit einem Vortrag.
Es ist ja grundsätzlich wichtig, dass man sich mit der Geschichte seiner Region, seiner Heimat, seines Gebietes auseinandersetzt. Zu jeglichen Themen und zu jeglichen Aspekten. Und die Einführung des Christentums 1124, 1128 hier in unserer Region in Pommern ist natürlich eine entscheidende Zäsur. Gleichzeitig tritt damit das pommersche Herzogsgeschlecht, das bis 1637 ja unser Land regierte, zum ersten Mal ins Licht der Geschichte. Also wirklich Grundlagen der vieler Jahrhunderte dauernden pommerschen Geschichte wurden damals gelegt.
Im Mittelalter zu reisen ist beschwerlich und gefährlich. Otto wird die lange Strecke von Bamberg aus mit dem Pferd nach Pommern geritten sein, begleitet von zahlreichen Helfern und Beschützern. Ein ansehnlicher Tross muss es gewesen sein. In Pommern selbst wird er vielleicht sogar ein Schiff genutzt haben, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Auch Pferdewagen kommen hier zum Einsatz. Otto muss von seiner Mission überzeugt gewesen sein, denn nicht ohne Grund wird sich der angesehene Bischof im Alter von 64 Jahren auf ein solches Abenteuer eingelassen haben. Der Schlüssel zum Verständnis liegt in der Person Ottos selbst, sagt der Historiker Heik Porada. Für ihn steht fest, Otto von Bamberg ist mit Abstand der bedeutendste Bischof in der über 1000-jährigen Bischofsgeschichte Bambergs.
Otto von Bamberg ist eine im umfassenden Sinne betrachtet faszinierende Persönlichkeit. Sein ganzer Lebensweg ist so außergewöhnlich, war es auch schon in den Augen seiner Zeitgenossen und ist es aus unserer heutigen Perspektive umso mehr, wenn man sich wirklich vor Augen führt, was dieser Mensch in seinem Leben, das knapp 80 Jahre gewährt hat, was dieser Mensch in seinem Leben geleistet hat, was er auch bewältigt hat. Also das ist in der Zeit, in der wir uns dort bewegen, das heißt also im Hochmittelalter, ja alles andere als selbstverständlich gewesen, dass er diese unglaublichen Distanzen, die er relativ oft in seinem Leben zu überwinden hatte, dass er diese Distanzen eben überwunden hat und dieses Werk auch hinterlassen hat, von dem wir heute noch reden und das weit über die Stadt Bamberg hinaus in unserem Bewusstsein sich erhalten hat. Und das macht ihn eigentlich so prädestiniert dafür, ihn auch immer wieder mal uns vor Augen zu führen. Und jede Zeit hat ihn ja auf ihre Art und Weise dann auch wieder rezipiert.
Apostel der Pommern, so wird Otto bereits kurz nach seinem Tod am 30. Juni 1139 im Totenbuch auf dem Bamberger Michaelsberg genannt. Er stirbt mit 79 Jahren. Heilig gesprochen wird er anschließend in der damaligen Rekordzeit von nur 50 Jahren. Dass diese Heiligsprechung so schnell zustande kommt, wäre wohl ohne die beiden Missionsreisen nach Pommern nicht vorstellbar gewesen, ist sich Heik Porada sicher.
Dieser Rang eines Missionars, eines Apostels, der also die Pommern zum Christentum geführt hat, das ist, wenn man so will, das höchste Verdienst, was man erreichen konnte innerhalb der katholischen, der christlichen Kirche in dieser Zeit. Das ist ausschlaggebend gewesen, eindeutig ausschlaggebend gewesen. Also seine sonstigen kirchenpolitischen Verdienste, die er sich erworben hatte in den Jahrzehnten davor, waren wichtig, waren auch für die Zeitgenossen wichtig, waren wahrscheinlich auch wichtig, damit er überhaupt erst einmal in diese Rolle kommen konnte. Aber ohne die Missionsreisen, ohne die erfolgreiche Mission, wäre seine Heiligsprechung, entweder hätte sie gar nicht stattgefunden oder hätte sich wahrscheinlich sehr lange noch hingezogen.
Otto ist nicht nur ein Seelsorger, er ist Politiker, Staatsmann und Diplomat. Und damit gehört Otto von Bamberg zweifellos zu den größten Persönlichkeiten der pommerschen und der Reichsgeschichte des Mittelalters.
Otto kam als 8. Bischof in ein relativ junges Bistum. Die Bamberger waren zunächst nicht begeistert von dieser Wahl, die Kaiser Heinrich IV. Getroffen hatte, und sollten sich alsbald eines Besseren belehren lassen. Einen besseren Bischof hätten sich die Bamberger in der damaligen Zeit gar nicht wünschen oder heraussuchen können. Denn Otto war nicht nur ein frommer Mann, was man als Bischof ja notgedrungen sein sollte, sondern er war auch ein großartiger Bauherr, Organisator, ein weltläufiger Diplomat, der Bamberg in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu einem politischen Zentrum des Deutschen Reichs gemacht hat.
Verrät Annette Faber, Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin aus Bamberg. Sie verweist zugleich auf die Rolle Ottos während des Investiturstreits. Dabei geht es um nichts Geringeres als um die Streitfrage, ob nun der Kaiser als weltlicher Herrscher oder der Papst als dem geistlichen Herrscher das Recht zusteht, Geistliche in ihr Amt einzusetzen. Mit viel diplomatischem Geschick vermittelt Otto zwischen den streitenden Parteien und gehört am Ende sogar zu den Unterzeichnern des Wormser Konkordats von 1122, das diesen fast 50-jährigen Konflikt endlich beilegt. Das Original der kaiserlichen Urkunde ist übrigens noch heute im Vatikanischen Geheimarchiv zu finden. Es ist der Höhepunkt von Ottos Wirken in der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches. Otto von Bamberg entstammt einer schwäbischen Adelsfamilie, die vermutlich Verbindungen zu den Staufern hat. Sein Geburtsjahr ist nicht exakt bekannt, wird in der Forschung auf das Jahr 1060 gelegt. Seine Eltern ermöglichen ihm eine akademische Ausbildung, damit er später auf finanziell sicheren Beinen steht, denn sein Bruder erbt den Familienbesitz, Otto geht leer aus. Er wächst in einem abendländischen Europa auf, in dem die Päpste vermehrt im Streit mit den Kaisern liegen. Die Herrscher in Europa müssen sich mit Vorformen der Bildung europäischer Nation auseinandersetzen. Das Rittertum erreicht eine erste Blüte. Handel und Geldwirtschaft weiten sich aus, mehr und mehr Städte entstehen und die Wissenschaften erleben einen Aufschwung. Als Otto knapp 30 Jahre alt ist, erhält er vom amtierenden Kaiser Heinrich IV. Einen besonderen Auftrag. Er soll den Umbau des berühmten Speyerer Doms, der zwischenzeitlich in Stocken geraten war, zu Ende bringen. Eine große Herausforderung in einer Zeit, in der keine modernen Kräne und Bagger zur Verfügung stehen, um eine solche Großbaustelle des Mittelalters zu betreuen. Der Kaiser ist sich aber sicher, dass er mit Otto den richtigen Mann für diese Aufgabe ausgewählt hat, sagt die Bamberger Kunsthistorikerin Annette Faber.
All das hat Kaiser Heinrich IV. Unserem Otto, sage ich mal, zugetraut. Und er wurde nicht enttäuscht. Und so hat Otto es geschafft, die größte Baustelle der Christenheit Ende des 11. Jahrhunderts pünktlich zu Ende zu bringen und dabei auch noch Geld zu sparen. Das ist so überliefert, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war natürlich die beste Bewerbung für alle weiteren Ämter, die es im Land gab.
Weihnachten 1102 wird Otto dann zum Bischof von Bamberg ernannt. In gut 36 Jahren macht er die Stadt zu einer glänzenden Metropole. Otto gehört zu den Personen, die im sogenannten Investiturstreit zwischen dem Kaiser und Papst schlichten. Auf den Urkunden, die dieses besondere Ereignis festhalten, ist auch seine Unterschrift zu finden. Ottos Ruf ist auf einem Höhepunkt. Sein Wirken wird weit über die Grenzen des Herrschaftsgebietes der römisch-deutschen Könige und Kaiser hinaus wahrgenommen. Und so verwundert es nicht, dass ein Nachbar des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen, der polnische Herrscher Bolesław III., nach der Unterwerfung der Pomeranen und der Einnahme der Stadt Stettin Otto um Hilfe bittet. Er soll bei der Christianisierung des Landes helfen.
Ich gehe nun hin zu den Heiden, aus Liebe zu meinem Herrn, und lasse euch den Frieden. Ach, bewahret ihn euch und bleibet stets in der Liebe.
Lassen die historischen Quellen Otto vor seiner Reise in einer rührenden Abschiedsrede sagen. Und so bricht der Bamberger Oberhirte zu seiner ersten Missionsreise nach Pommern auf. Von Mai 1124 bis März 1125 führt ihn diese über Prag, Breslau und Gnesen nach Stargard, Pyritz, Kamin, Wollin, Stettin, Usedom, Kolberg bis nach Belgard. Während der ersten Reise werden auf sein Geheiß hin 11 Kirchen erbaut. Außerdem lässt er in 8 Städten christliche Gemeinden gründen.
Es ist beschwerlich gewesen, es ist gefährlich gewesen und es zeugt davon, dass dieser Mann wirklich eine Mission hatte, dass er also von dem, was er tat, überzeugt war und dass er die Gestaltungsspielräume, die er erhalten hatte, die er sich aber auch geschaffen hat, dass er sie wirklich aktiv genutzt hat.
Ist sich der Historiker Heik Porada sicher? Eine zweite Missionsreise unternimmt Otto 4 Jahre später, von April bis Dezember 1128. Diesmal führt ihn der Weg in die lutizischen Gebiete westlich der Oder und berührt damit Demmin, Wolgast, Gützko und Usedom, also Gegenden, die im heutigen Vorpommern liegen. Als Otto das Gebiet damals erreicht, passiert er mit seinem Gefolge viele Tage lang unendlich erscheinende, menschenleere Waldgebiete. In diesem sumpf- und gewässerreichen Land am Meer spielt die Schifffahrt eine besondere Rolle. An den Küsten und an der Oder existieren große Siedlungen. Diese Burgstädte sind die Zentren dieses gewissermaßen aus der Zeit gefallenen Landes. Pommern ist kein armes Land, doch die heidnische Welt der Slawen im Südwesten der Ostsee bröckelt an allen Ecken und Enden. Beide Missionsreisen sind ein voller Erfolg. Heik Porada spricht in diesem Zusammenhang von der Lichtwerdung Pommerns.
Er hatte mindestens 2 Methoden entwickelt, wenn man die so bezeichnen möchte, die ihm den Zugang zu der Aufgabe, die er dort übernommen hatte, erleichterten. Das eine war, er war in der Lage, die slawische Sprache zu verstehen und zu sprechen. Das hatte er während seiner Zeit am polnischen Herzogshof in Gnesen an der Seite der Kaiserschwester Judith eben gelernt. Das ist ein großer Vorteil gewesen, denn wir dürfen davon ausgehen, dass diejenigen, die das vor ihm versucht hatten, diese Fähigkeit nicht besaßen und damit eben auch gar nicht die Möglichkeit hatten, auf die zu bekehrenden westslawischen Eliten, auf die sie dort zugegangen sind, auch in der Art und Weise zu wirken, wie es eben war, wenn man ihre Muttersprache beherrschte. Und das Zweite, das wissen wir dank der Archäologie, dass er in großer Pracht aufgetreten ist. Er hat also auch Überwältigung der Menschen, die ihm gegenüberstanden, durch die Pracht, die er ausgestrahlt hat, gezeigt. Otto ist in sehr kostbaren Gewändern, die mit Goldfäden durchwirkt waren, unterwegs gewesen, ist auch sonst in seinem ganzen Habitus, in seinem Erscheinungsbild, ist er eben mit großer Pracht auf diese Menschen zugegangen. Und diesen Eindruck, den er dadurch vermittelt hat, das scheint ihm sehr geholfen zu haben bei seinem Missionswerk.
Natürlich nutzt Otto dort, wo es sich anbietet, die Gelegenheit und zerstört die Tempel der westslawischen Gottheiten. Da die angestammten Götter nicht eingreifen, ist klar, der Christengott ist stärker. Es erscheint logisch, sich diesem anzuschließen. Der Pommern-Missionar setzt auf die Überzeugungskraft der christlichen Botschaft. Eine Zwangsbekehrung lehnt er rigoros ab. Das sind die Momente, die als Ottos Erfolgsgeheimnis bezeichnet werden können.
Ihr alle, die ihr Christen geworden seid, seid eine Kirche im Herrn, durch den Glauben dem Herrn Jesus Christus verlobt. Ihr seid die eine und einzige Braut unseres Herrn Jesus Christus, weil ihr der einen katholischen Kirche durch den Glauben einverleibt seid.
Bis zu seinem Lebensende fördert Otto sein Missionswerk in Pommern. Leider erlebt er nicht mehr die Erfüllung seines Wunsches, einen Bischof für Pommern zu weihen. Nach einem tatenreichen Leben stirbt Bischof Otto am 30. Juni 1139 im Alter von 79 Jahren. Er spürt, dass sein Lebensende naht, beklagt zunehmend seine Altersschwäche. Unmittelbar nach seinem Tod wird in den Klöstern Prüfening bei Regensburg und auf dem Michaelsberg in Bamberg dafür gesorgt, dass die Erinnerung an den umtriebigen Bischof bewahrt wird. Er soll nicht vergessen werden. Vor allem die Mönche im Kloster Michaelsberg in Bamberg bemühen sich darum, die Erinnerung an Otto wachzuhalten. Immerhin ist er hier im Chor beigesetzt.
Sein wichtigstes Bauwerk in Bamberg ist natürlich das Kloster St. Michael. St. Michael war, man glaubt es nicht, durch ein Erdbeben zerstört worden. Italienische Erdbeben, man weiß genau, welches Erdbeben das war, konnten also auch bis in Franken großen Schaden anrichten. Und Otto hat diesen Schaden in etwas Großartiges umgewidmet und hat eines der größten, schönsten und modernsten Benediktinerklöster in Deutschland dann gebaut in Bamberg. Und dieses Kloster lag ihm so am Herzen, dass er entgegen den Gebräuchen seiner Zeit auch dort beerdigt werden wollte. Und dieses Kloster liegt heute noch hoch über der Stadt mit seiner Doppelturmfassade, schaut es weit ins Tal runter und dort ist auch der Zentralort seiner Verehrung sozusagen entstanden.
Weiß die Bamberger Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin Annette Faber. 1189 und damit 50 Jahre nach seinem Tod wird Bischof Otto durch Papst Clemens III. Heilig gesprochen. Er zählt fortan zu den großen Gestalten des Mittelalters. Die schriftlichen Quellen berichten über einen umsichtigen und intelligenten Mann. Seine Menschenfreundlichkeit sollen alle zu spüren bekommen haben. Er selbst lebt ein einfaches Leben und untersagt allen Luxus, der sonst für das Haus eines Bischofs üblich war. Alte und zerrissene Gewänder und Schuhe lässt er flicken, anstatt sich neue zu kaufen. Wer sich darüber empört und meint, solche Armut schicke sich nicht für einen Bischof, dem antwortet er:
Das Besitztum des Bischofs besteht aus lauter Almosen von den Gläubigen. Es ist uns nicht erlaubt, dasselbe in Eitelkeit zu vergeuden.
An seinem Grab geschehen viele Wunder und Heilungen. Bis heute ist das eine Bamberg-spezifische Geschichte, verrät Annette Faber.
Das Grab ist eine große, wenn man so sagen will, eine Steinkiste, die aber einen Durchschlupf hat, sodass es wahrscheinlich keinen Bamberger gibt, der da noch nicht durchgekrabbelt ist. Man soll das auch machen. Das hilft nicht nur gegen Rückenschmerzen, sondern das verschafft auch eine große Nähe zu diesem Otto, der ja darüber dann auch wirklich sein Grab gefunden hat in dieser Kiste. Und so finden Sie rund um den Michaelsberg eigentlich ganz, ganz viele Hinweise auf den Otto, denen man dann auf einem Rundgang durch die Stadt auch weiter spinnen und weiter begegnen kann. Aber dort oben begegnet man ihm auf Schritt und Tritt und zwar durch fast alle Jahrhunderte. Und das macht es so spannend, auch zu sehen, wie die Bamberger über Jahrhunderte mit ihm umgegangen sind.
Es heißt, wer durch die Öffnung unter dem Grab Ottos hindurchkrieche, ohne anzustoßen, sei von Rückenleiden befreit. Otto ist überall in der Stadt Bamberg präsent. Wenn man die Augen offen hält, sind seine Spuren eigentlich nicht zu übersehen. Und doch gibt es auch noch die kleinen, versteckten geheimen Orte, die an den Heiligen erinnern.
Es gibt einen wunderbaren kleinen Brunnen in der Nähe von St. Michael. Bamberg ist ja auch eine in den Stadträndern noch ein wenig ländlich geprägte Stadt. Und es gibt den berühmten Otto-Brunnen in der Nähe des Klosters, den Gärtner dort im 19. Jahrhundert aufgestellt haben. Das kann so ein kleiner Lieblingsort sein, den nicht jeder kennt.
Bamberg, das Kloster St. Michael, liegen gut 500 Kilometer von Pommern entfernt. Und dennoch blieb auch nach dem Tod Ottos eine Verbindung zwischen Pommern im Norden und Ottos Heimat im Süden bestehen, weiß Historiker Heik Porada.
Ich hatte ja schon geschildert, dass es dann gelingt, innerhalb kürzester Zeit, ab dem Jahre 1140 bis 1188, diese kirchlichen Strukturen in eine feste Organisationsform zu bringen. Das heißt also, dieses dann als Bistum Kamin bezeichnete pommersche Bistum entsteht. Und dieses pommersche Bistum behält aber die gesamte Zeit in seiner Existenz Existenz, das heißt also so lange, wie es dann eben bestanden hat bis zur Reformation und teilweise sogar noch darüber hinaus, behält es seine enge Verbindung zu seiner Bamberger Mutterkirche. Das äußert sich beispielsweise darin, dass man Wachsabgaben, also Wachs aus der Bienenzucht in Pommern, nach Bamberg abgeführt hat, um dort eben Kerzen zu stiften, die unter anderem für dieses Kloster St. Michael bestimmt gewesen sind. Des Weiteren hatte die Bamberger Kirche das Patronat über eine ganze Reihe von Kirchen in Vor- und in Hinterpommern in dieser Zeit erhalten, die ihr sukzessive übertragen wurden, wenn man so will, als Dank dafür, dass Pommern eben christianisiert worden ist. Das heißt, diese Verbindung hat in den folgenden Jahrhunderten einen kontinuierlichen Zustand gehabt.
Diese intensiven Verbindungen bestehen als eine Art Erbe bis in die heutige Zeit, ergänzt Annette Faber und zeigt zugleich auf, dass das 900-jährige Jubiläum zur Missionierung Pommerns auch in Bamberg mit ganz wachen Augen verfolgt wird.
Es gibt eine sehr kontinuierliche Traditionspflege, diese Verbindung immer wieder aufzugreifen, die ja auch bis zur Säkularisation sowieso vom Kloster gepflegt wurde. Und die Historiker in der Stadt haben bis jetzt eben alle Otto-Jubiläen seit dem 19. Jahrhundert immer mit Pommern gemeinsam gestaltet. Also die großen Publikationen sind nicht denkbar ohne Artikel von Buske zum Beispiel oder auch von polnischen Autoren. Das Erzbistum, vor allem der Alterzbischof Dr. Schick, reist regelmäßig nach Pommern, um die Verbindung aufrechtzuerhalten. Also da bemüht man sich eigentlich um ein kontinuierliches Miteinander. Ich habe jetzt auch angeregt, dass wir im Infozentrum einige Texte ins Polnische übersetzen lassen, weil ich damit rechne, dass polnische Besucher dieses Jahr verstärkt nach Bamberg kommen könnten, wegen dieses Jubiläums.
Dass die Bamberger in diesem Jahr verstärkt auf das pommersche Gebiet in Polen schauen, ist der Reihenfolge der beiden Otto-Reisen geschuldet. Das Erzbistum Bamberg plant daher auch für dieses Jahr noch eine Wallfahrt auf den Spuren des heiligen Ottos. Die Reise soll von Bamberg aus bis nach Stettin führen. Losgehen soll es im Mai. Das ist der Monat, in dem auch Otto vor 900 Jahren seine abenteuerliche Reise angetreten hat. Im Jahr 2024 steht das Otto-Jubiläum in Vorpommern nicht direkt im Fokus. Denn die erste Missionsreise Ottos im Jahr 1124-25 galt zunächst dem Teil Pommerns östlich der Oder. Erst 2028, also in 4 Jahren, rückt mit dem Gedenken an die zweite Missionsreise Ottos das heutige Vorpommern viel stärker in den Fokus. Das ist Glück im Unglück, denn in diesem Jahr überlagert der 250. Geburtstag des gebürtigen Greifswalders und Romantikmalers Caspar David Friedrich die Wahrnehmung der ersten Missionsreise des Bamberger Bischofs vor 900 Jahren. Vorpommern läuft sich aber nach dem gelungenen Auftakt zu Jahresbeginn im Greifswalder Rathaus so langsam warm. Schon jetzt gibt es zahlreiche Initiativen und Aktivitäten in Vorpommern, die auf einer Website unter dem Namen otto900.de gesammelt werden. Damit keine Ideen verloren gehen und um zu zeigen, was schon jetzt von Rügen bis Kolberg passiert, hat sich eine Arbeitsgemeinschaft unter dem Namen otto900 gegründet. Als Ansprechpartner fungiert Gregor Ploch. Er ist, wenn man so will, der Koordinator, der seit einigen Monaten die Zügel rund um das Doppeljubiläum zu Ottos Missionsreisen nach Pommern in den Händen hält.
Es ist so, dass wir gemerkt haben auf deutscher Seite, dass zahlreiche Akteure mit dabei sein werden und ihrerseits auch Projekte gestalten werden, sei es, dass es Museen sind, sei es, dass es Heimatverbände sind, Ortschronisten, Kirchenmusiker, Schauspielertruppen, auch christliche Pfarreien. Und jeder Akteur möchte seinerseits irgendeinen Akzent setzen, vor Ort, da wo er wirkt, kleinere oder wie größere Projekte realisieren. Und wir merkten, dass es gut wäre, wenn wir so einen Überblick behalten würden, was hier alles in Gesamtpommern passiert.
Gregor Ploch hat qua Amt mit dem heiligen Otto von Bamberg zu tun. Er arbeitet für die katholische Pfarrei in Vorpommern. In Greifswald kümmert er sich vor allem um die katholische Studentengemeinde.
Wir haben in den katholischen Pfarreien durchaus also auch Patronate. Also viele Kirchen sind also nach Heiligen benannt und das Otto-Patronat spielt eine große Rolle. Wir haben ein Haus der Begegnung in Zinnowitz, was auch nach dem heiligen Otto benannt ist. Auch unsere Pfarrei hier, die katholische Pfarrei in Greifswald, Anklam, Wolgast, Zinnowitz, Heringsdorf, ist auch nach dem heiligen Otto benannt. Das heißt also, diese Persönlichkeit spielt eine große Rolle als Vorbild, weil er eben der Erste war, der hier das Christentum hierher gebracht hat.
Auch wenn der heilige Otto eher eine bedeutende Figur der katholischen Kirche ist, so merkt Gregor Ploch, dass die evangelische Kirche durchaus ein großes Interesse an dieser außergewöhnlichen Gestalt des Hochmittelalters hat.
Die evangelische Kirche hat schon seit Jahren sich auch für den heiligen Otto interessiert. Wir wissen natürlich, die Protestanten haben anderen Zugang zu den Heiligen. Sie sehen in den Heiligen vielleicht höchstens Beispiele im Glauben, verehren ihn deutlich weniger, aber das Otto-Kreuz in Usedom oder generell die Persönlichkeit des heiligen Otto ist durchaus auch für sie präsent. Da gehen wir Hand in Hand.
Dass die beiden Jubiläen in eine Zeit fallen, in der unbefangen auf deutscher und polnischer Seite von Pommern gesprochen werden kann, ist ein großes Glück. Greifswalds Oberbürgermeister Fassbinder, der im Januar mit seinem Eröffnungsvortrag im Greifswalder Rathaus den Auftakt des Gedenkens an Otto gab, geht sogar so weit, dass seiner Ansicht nach ein Gedenken bloß auf einer Seite Pommerns überhaupt keinen Sinn ergeben würde.
Das ist ganz zentral und das ist, ohne geht es auch überhaupt nicht. Wir haben die Geschichte Pommerns, wir haben die Region Pommern, die seit 1945 sich in zwei Staaten befindet, vor Pommern und hinter Pommern, Pomorze Zachodnie in Polen. Und es ist unabdingbar und es ist auch sehr fruchtbringend, gemeinsam daran zu erinnern, gemeinsam zu forschen, gemeinsam darzustellen, zu reflektieren. Auch diese unterschiedlichen Blickwinkel, die man einnehmen kann, allein von der Landkarte schon her, ob man von Osten oder Westen guckt, macht manchmal viel aus. Und das funktioniert inzwischen sehr, sehr gut. Und die pommersche Geschichte wird in Polen sehr intensiv erforscht, gepflegt, gelehrt. Ich wage sogar zu sagen, teilweise mehr als in Deutschland. Und zusammen ist das eine wunderbare Geschichte, um auch den einen oder anderen Graben zu überwinden. Was nicht heißt, dass alles gleich ist, aber man ähnliche Fundamente hat.
Und auf dieses Fundament lässt sich aufbauen. Mit den Erfahrungen aus dem diesjährigen Otto 900-Jubiläum will Vorpommern gestärkt die Mission 2028 angehen. Eine große Ausstellung soll es dann im Pommerschen Landesmuseum geben. Nach Möglichkeit eine Landesausstellung, damit über Vorpommern hinaus viele etwas über Otto, Pommern und die Geschichte vor über 900 Jahren lernen, sagt Stefan Fassbinder.
Ich wünsche mir natürlich ein bis dahin wachsendes Interesse an dem Thema. Es ist lange her, 900 Jahre. Es ist vieles für uns sehr fremd, manches auch verstörend, unbekannt. Und dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es uns näher kommt, dass wir eine Beziehung dazu entwickeln. Und ich freue mich natürlich, wenn 1128 große Veranstaltungen in Greifswald oder auch in anderen Gegenden vor Pommerns und hinter Pommerns stattfinden und wir wieder ähnlich viele Menschen bewegen können, wie wir es derzeit schon beim Kaspar-Dall-Friedrich-Jubiläum tun.
Obwohl wir über Otto von Bamberg sprechen, seine wichtigen Missionsfahrten in den Norden vor über 900 Jahren, kommt auch der Greifswalder Bürgermeister nicht ganz an Kaspar David Friedrich vorbei. Steht also zu befürchten, dass trotz aller Bemühungen Otto in diesem für ihn so wichtigen Jahr nur eine Randnotiz bleiben wird? Nein, sagt Gregor Ploch und dreht mit einem Augenzwinkern den Spieß einfach um.
Otto muss sich nicht verstecken, sicherlich nicht. Er muss vielleicht in der deutschen Bevölkerung ein bisschen bekannter gemacht werden. Wir sind sicherlich stolz auf Kaspar David Friedrich und es ist schön, dass er sein Jubiläum hat. Aber ich denke auch, dass es für die Greifswalder und auch für die vorpommersche Bevölkerung auch gut ist, auch was anderes mal zu haben. So schön die frühe Romantik ist, so schön Friedrich ist, aber auch andere Aspekte, die etwas älter sind. Das ist sozusagen auch der Vorbeginn der von Friedrich. Friedrich hat ja auch durchaus christliche Themen als religiöse Themen als in seiner Malerei eingebaut und das wäre ohne Otto nicht möglich gewesen. Insofern hat das eine mit dem anderen durchaus zu tun.
Das war der Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Wir sprachen über Otto von Bamberg und seine beiden Missionsreisen nach Pommern vor 900 Jahren. Mein Name ist Christian Peplow. Danke, dass Sie bei dieser Reise in die Vergangenheit mit dabei waren.
Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. RD